An so einem Tag wie dem heutigen muss man aufpassen, dass einen die Menschen nicht leimen und in den April schicken. Da bin ich froh, dass wir diesen Gottesdienst auf verlässliche Grundlagen bauen können. Im Namen unseres Gottes wollen wir beginnen. Er spricht, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir wollen miteinander das Lied 127 singen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wenn wir so zusammenkommen, dann soll das nicht unsere Sache sein, sondern deine Sache. Du willst ja uns dienen und da ist so viel, was wir jetzt einfach auf dich abwälzen wollen. Die großen Sorgenlasten und die Ängste. Und auch so viel, was vor dir Schuld und Sünde ist. Du kannst heilen und zurechtbringen. Und wir möchten dich bitten, dass du in diesem Gottesdienst jetzt an uns allen wirken kannst. Öffne uns die Ohren, dass wir dein Wort hören. Öffne uns die Augen des Glaubens, dass wir dich erkennen. Und dann wollen wir dich anbeten, dich preisen und dich rühmen und dir danken für all das, was du uns tust. Und wir freuen uns, dass du Herr bist im Himmel und dir alle Macht gehört und niemand etwas gegen dich tun kann, so richte dein Reich jetzt bei uns auf und deine Herrschaft. Aber wir wollen auch jeder für sich dir nun in der Stille all das sagen, was uns ganz persönlich bekümmert. Du, Herr, bist nahe allen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Wir hören den Chor. Lese aus Johannes 17, Vers 32 und 33. Der Herr erforscht uns und kennt uns und weiß, wie unruhig, wie bewegt wir in der Tiefe unserer Seele sind und auch wie beschwert. Siehe, es kommt die Stunde, sagt Jesus, ja, sie ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet und dann jeder nach Hause geht. Und mich lasst ihr allein. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Noch einmal den Chor. Nun wollen wir miteinander ein Lied singen von Paul Gerhardt, das leider ein wenig aus der Übung gekommen, weil die Melodie so stark verändert war. 296. Wir wollen es nach der Melodie singen, die hinten beim letzten Vers, beim 10. Vers wieder angefügt ist. So hat man es früher gesungen. Schwing dich auf zu deinem Gott. Es sind ja immer mehr Menschen, die von der Schwermut bedrängt werden. Das haben Sie sicher schon entdeckt, dass Paul Gerhardt ein ganz besonderer Helfer in diesen großen Tiefs der Seele ist. Er hat einmal geschrieben, mein Gemüte ist mir über dem, was ich teils vor mir sehe, teils auch befürchten muss, dermaßen gekränket und beängstigt, dass ich fast gar nicht weiß, wo ich mich hinkehren und wenden soll. Und in dem Lied zeigt er Ihnen, wie er genau die Anfechtungen und die Versuchungen überwindet. Und dann sagt, ich sage ja dazu, nehm das an und überwinde es, weil ich aufs Kreuz Jesu blicke. Und anderes Mal sagt er, wo kämen Davids Psalmen her, wenn er nicht auch versucht wäre. Wir wollen zuerst den ersten Vers hören vom Chor. Vom Chor, Frau Ricker. Frau Ricker, der Chor singt ohne Orgel. ist. Singen wir Vers 4 und Vers 5, wo das angenommen wird, auch die Tiefen der Anfechtung und wo man sagt, im Namen Jesu gehe ich hinein. Wir schließen nun mit dem Vers 10, den wir miteinander singen. Unser Gesangbuch ist ein großer Schatz, auch gleichzeitig als Gebetbuch. Und wenn man so ein gutes Gedächtnis hat wie Sie, lernen Sie es doch auswendig bis zum nächsten Sonntag, dann singen wir noch mal ein paar Verse. Und das wird Ihnen dann in den tiefsten Stunden wieder kommen. Und wenn Sie es dann bloß vor sich hinsummen können und all die listigen Bisse des Teufels zurückwerfen können. Wir fahren fort in unserer Predigtreihe über diese Worte aus dem Jesaja-Buch und sind heute bei Jesaja 48, Vers 18. Seite 689 in den ausgelegten Bibeln. Jesaja 48, Vers 18. O, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Lieber Herr, gib uns deinen Frieden. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in der letzten Zeit sind mir immer wieder Leute begegnet, die haben gesagt, ich kann das Wort Frieden heute nicht mehr hören. Sie waren ärgerlich und wollten damit protestieren gegen den Missbrauch, der heute getrieben wird. Wenn wir darüber jetzt reden, soll keiner denken, ich rede da vom Hohen Russ gegen den einen oder den anderen. Das ist nicht nur in unseren Tagen so, sondern war die ganzen letzten Jahrhunderte so, dass dieses Wort vom Frieden missbraucht und vergewaltigt wurde. Menschen sind darauf herumgeritten und haben es benutzt, um ihre eigenen Politaktionen damit zu fundieren und Leute vor ihren Karren zu spannen. Und sie haben ihre handfesten Eigeninteressen damit verfolgt. Was Wunder, dass am Ende so wenig Frieden kam, sondern neue Spaltung und neue Zwietracht. Wo ist denn eigentlich Frieden? Ich verstehe das gut, dass manche sagen, ich kann es nicht mehr hören, jetzt hoffentlich fängt er heute nicht an. Aber sagen Sie, hätte ich dieses große Wort einfach überschlagen sollen? Müssen wir nicht einmal drüber reden? Wenn Sie in der Bibel lesen, dann merken Sie, dass die Worte eine ganz andere Tiefendimension noch haben, als wir sie gegenwärtig in unseren Diskussionen überhaupt ausschöpfen können. Wenn in unseren Tagen vom Frieden gesprochen wird, dann ist ja nicht einmal der Verzicht auf Waffen gemeint, nur auf eine ganz bestimmte Waffenkategorie. Da sind ja all die anderen Waffen immer noch da. Und selbst wenn alle Waffen da wären, wäre das Frieden. Ach, wie oberflächlich gebrauchen wir die großen Heilszusagen Gottes. Nicht, dass ich die Ernsthaftigkeit der Menschen hier in Zweifel ziehen wollte, die sich um den Frieden bemühen. Und das ist eine edle Aufgabe, an der auch Christen teilhaben sollen und dürfen. Aber wir wollen rausbekommen, was Frieden in der Bibel meint. Wenn Gott vom Frieden redet, Sie wissen doch im Hebräischen dieses Wort Shalom, das umgreift das ewige Reich Gottes, das, was von unserer Welt überhaupt nicht begriffen werden kann, weil wir ganze Ebenen davon entfernt sind. Das ist Gottes Harmonie, die er hatte, einst als die Welt geschaffen wurde, bevor der Mensch sie zerbrochen hat. Frieden, das ist jener Heilszustand, den Gott einmal schaffen wird nach dem jüngsten Tage. Und doch steht das so oft in den Ankündigungen Gottes, dass er seinen Frieden in diese heillose, kranke, streitende, zerrissene, ängstliche Welt hineinbringt, seinen Frieden, wenn er seinen Messias Jesus schenkt. Seine Herrschaft wird groß sein, heißt es in diesem Jesaja-Buch, wenn der Messias kommt. Und seines Friedens kein Ende. Unbegrenzt wird der Frieden Gottes in dieser Welt anbrechen können. Aber jetzt muss ich zuerst Ihnen noch einmal sagen, das soll mein erster Punkt sein, warum ist diese Welt so friedelos? Wenn wir Christen, Bibelchristen in diesen Tagen in den Diskussionen um den Frieden ein wenig zurückhaltend sind, dann doch deshalb, weil auf die große Begeisterung, die so viele Menschen erfüllt, nach kurzer Zeit die tiefe Enttäuschung folgt, dass man merkt, man hat gar nichts erreichen können. Es hat sich gar nichts verändert. Und wenn nicht nur 100.000 stehen, sondern Millionen auf den Straßen stehen, der Mensch kann gar nicht über den Frieden verfügen. Das ist eine schöne Losung, Frieden schaffen.
Kann der Mensch Frieden schaffen? Kann der Mensch verfügen über jene ewige Heilsgabe Gottes? Nicht, dass ich die Ernsthaftigkeit hier absprechen wollte, aber dass wir uns bewahren vor etwas, wo wir uns daran nur überheben und es doch nicht schaffen können. Es gibt in diesen Tagen auch eine merkwürdige Volksbewegung der Begeisterung für die Natur. Auch hier gehört unser Mitgefühl ganz dazu. Ist nicht die Rückkehr zum einfachen Leben und zum Naturverhalten der Friede, nach dem wir verlangen, sind wir nicht diese Betonstädte schon lange leid, wir, die wir mittendrin wohnen, ist ja was Richtiges dran. Nur hat die Natur keinen Frieden. Und wenn sich auch heute so viele darüber hinweg lügen, schauen Sie nur einen Quadratmeter Urwaldboden an. Da ist ein Kampf um Leben und Tod da. Jede Pflanze, die die andere niederdrückt, der Stärkste setzt sich durch, der Schwache wird ausgebeutet. In der Natur herrscht ein grausames Recht des Stärkeren. Es ist kein Friede. Und wenn die Katzenfreunde ihre Kätzchen auf dem Schoße haben und streicheln, sollen sie dran denken, wie die Natur der Katze aussieht, wenn sie das Vogelnest mit den Jungen ausraubt. Die Natur ist gar nicht voll Frieden. Dann betrügt man sich heute immer und sagt, aber wenn ich sterbe, ach, lasst mich in Frieden ruhen, wenn ich sterbe. Das wünschen sie sich, aber das ist nicht so. Überall im Wort Gottes steht drin, dass sie dann vor Gott Rechenschaft abgeben müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Sie werden im Gericht Gottes sein und gar keine Ruhe und gar keinen Frieden haben, so sehr sie sich's wünschen. Und dann wollten sie sagen, aber Herr, ich will jetzt nicht davon reden, Gott wird sie zur Rechenschaft ziehen. Und dann gibt's eine Hölle. Das ist der ganze Ernst des Wortes Gottes. Frieden gibt es nicht im Sterben, wie sich viele wünschen. Ach, jetzt ist er erlöst. Und darum passt das auch so, wenn wir die Friedensfrage einmal erörtern im Blick auf die vielen Depressiven heute unter uns. Im Blick auf die vielen, denen sich das Herz zusammenkrampft. Wenn Sie an den morgigen Tag denken, junge Leute, die Angst haben vor dem morgigen Tag, weil sie keine Zukunft mehr vor sich sehen und sagen, was soll denn mein Leben? Andere, die erdrückt sind von ihren Mitmenschen und keinen Raum zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit haben. Wo ist denn der Frieden in dieser Welt? Und doch spricht Gott vom Frieden, dass sein Frieden anbricht. Gar keinen Zweifel lässt Gott daran, dass er nicht das meint, jene ernst gemeinten und kümmerlichen Versuche von Menschen, die ein wenig versuchen zu reparieren in den Spannungen. Sie müssen aufpassen, das, was wir heute immer haben, ist der griechische und der römische Friedensbegriff, das heißt Waffenstillstand. In der Bibel ist das gar nie gemeint. Da herrscht sogar eine für uns bedrückende Realität, ein Realismus vor, wo es heißt, dass die Spannungen in dieser Welt bleiben. Und wenn am Ende der Zeiten der Spannungszustand in der Welt aufgehoben sein wird, im Reich des Antichristen, das soziale Gerechtigkeit für alle versprechen kann, dann wird das erst recht kein Friede sein. Nach allem, was das Wort Gottes uns sagt. Und doch spricht Gott vom Frieden, dass er seinen Frieden anbrechen lässt. Frieden ist in der Bibel immer verbunden sein mit dem lebendigen, ewigen Gott. Und ich meine, dass in all den Bewegungen, die heute immer wieder ausbrechen und anbrechen, zurück zur Natur, zurück zum ursprünglichen Leben, etwas von der Sehnsucht drin ist, aber nie aufs Ziel ausgerichtet. Zurück natürlich, zurück zur Quelle des Lebens. Wie soll mein Leben je Sinn und Wert haben, wenn ich nicht mit Gott lebe? Wenn er nicht mein Tagwerk erfüllt? Und das spürt ja jeder heute, der im Wohlstand lebt, wie wir ihn in Deutschland haben. Ich kann die Fülle der Güter haben. Und mein Herz friedelos und leer. Ich kann im Urlaub sein, im Sonnenschein liegen, im Liegestuhl alles haben und doch voll Unruhe und Angst sein. Es ist ja gerade so, dass bei uns die Menschen erdrückt werden, verschmachten vor Furcht und wartender Dinge, die da kommen sollen. Ich habe meinen Frieden von diesem Volk weggenommen, sagt Gott. Was ist sein Friede? Seine Nähe, seine bergende Gegenwart. Und all die Dinge, die wir haben, nützen doch nichts. Es ist so falsch, wenn wir immer wieder meinen, wir könnten den Frieden haben, indem wir uns an irgendwelche äußeren Dinge klammern. Nichts wird uns den Frieden sicher machen. Er ist unser Friede. In Gott hab ich Frieden, in seiner Nähe. Aber nun ist ja der Weg zu Gott gerade für uns verbaut. Wir können ja gar nicht so zu Gott gehen, wie wir eigentlich wollten, weil da so viel dazwischen liegt, was verschüttet ist in unserem Leben, was Schuld ist und was wir angehäuft haben an unrechten Dingen. Darum kann ja Gott sich gar nicht uns nahen. Da erzählt uns das Evangelium, dass das die Friedensbotschaft Jesu war und nichts anderes. Dass die Strafe auf ihm, auf Jesus liegt, auf dass wir Frieden hätten. Nun, wir sind denn gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Und da geschieht das Gemeine, dass Leute heute sagen, das ist ja nur ein innerlicher Vorgang, du willst den Frieden jetzt schnell wieder auf das Innere begrenzen. Das ist kein innerer Frieden. Da wird ihre Ehe neu, da werden die Kinder einen anderen Vater morgen haben, da werden ihre Kollegen einen anderen Menschen vor sich haben. Das ist eine äußere Veränderung der Welt, wenn Gott sie erfüllen kann, ihren Leib und ihr Wesen und ihr Tun und Lassen und ihr Reden. Das ist nichts Inneres. Die Erneuerung der Welt geschieht in der Buße, in der Umkehr zu Jesus Christus, indem sie das Friedensangebot Gottes annimmt und der ewige Gottesfrieden in dieser Welt sichtbar wird. Jesus saß am Ölberg. Das ist ein wunderbarer Anblick. Wenn da hinüber sieht, Jerusalem liegt da, malerisch auf dem Hügel. Und Jesus weint, weint, ach, dass du doch erkennen würdest, was zu deinem Frieden dient. Ihr redet vom Frieden und vom römischen Frieden, so war es damals, von der Befreiung, von der Römerlast und wie Israel sich entfalten könnte, so doch nicht. Wenn ihr das Friedensangebot Gottes im Messias Jesus annimmt, wenn er König eures Herzens wird und euer Leben bestimmen kann und das Gottesreich anbrechen kann, darum hat die Welt keinen Frieden. Das Zweite, von dem ich nun reden will, von der Macht dieses Gottesfriedens. Da ist ein tolles Bild gebraucht. Und man wird nicht damit fertig, die biblischen Bilder auszuschöpfen. Sie müssen immer wissen, die Worte der Bibel haben eine ganz tiefe Bedeutung. Die können Sie so oberflächlich gar nicht kapieren. Da steht etwas da von einem Strom. Dann wird ein Friede sein, wie ein Wasserstrom. Es gibt in dieser Welt eine grandiose Wüste, Sahara. Tausende von Kilometern. Es geht ja von Nord nach Süden und von Ost nach West. Es gibt ja immer wieder kühne Leute, die durchqueren, aber das bleibt immer noch ein Abenteuer. Kein Leben drin. Und durch diese Wüste Sahara zieht sich ein Wasserstrom. Sie müssen das einmal vom Flugzeug aus sehen, wenn Sie an einem Tag über Ägypten hinwegfliegen. Es ist ja gar nicht breit, was dieser Strom dort überfluten kann, dieser Nil, wenn er Hochwasser hat. Aber das genügt, dass Millionen Menschen dort unten ihre Äcker haben, Nahrung finden. Das macht dieser Strom, der durch diese Wüste geht. Und das haben Israelreisende erlebt. Wenn Sie in einem Wüstenkibbutz einmal gesehen haben, wie nur ein kleines Rinnsal einer Wasserleitung die herrlichsten und größten Grapefruitfrüchte oder Pfirsiche heranreifen lässt, größer als man sie je kennt aus unserer ganzen Baumzucht. Wenn dort erst ein Wasserstrom einmal hinkommen würde, wie würde das Land auf einmal fruchtbar sein? Was unsere Welt braucht, doch keine neuen Friedensschwätzer. Ohne damit ich jemanden kränken will. Wir schwätzen ja auch so viel. Keine frommen Sprüche. Menschen, die an den Friedensstrom Gottes angeschlossen sind, die es nicht auf ihren Lippen tragen, sondern in deren Leben Jesus, der Friedenskönig, Einzug gehalten hat. Solche Menschen fehlen heute. Wenn wir am letzten Sonntag geopfert haben für die Jugendarbeit in Soweto, hoffentlich haben sie gebetet, Herr, gib doch diesen Boten deines Evangeliums, dass sie in diesen grausamen Spannungszuständen zwischen Schwarz und Weiß,
deine Friedensboten sind nicht deine Friedensschwätzer, dass sie diese verbitterten Herzen der Schwarzen berühren können, dass sie die stolzen Herzen von Weißen aufweichen können, bewegen können zur Liebe, dass sie Unrecht lindern können. Natürlich hat das Folgen. Es wird immer so getan, als ob uns an den gesellschaftlichen Auswirkungen nicht gelegen sei. Wir wollten die ganze Welt reformieren, aber es kann nur aus dem einen Friedensstrom kommen. Aus dem Friedensstrom Gottes, der in Menschen Einzug gehalten hat. Dann wird ein Friede sein wie ein Wasserstrom. Dann wird er die Wüste dieser Welt befeuchten und fruchtbar machen. Wenn Christen heute in russischen Straflagern sitzen, dass der Friedensstrom Gottes durch sie hindurchfließt und die Kriminellen, mit denen sie zusammengestickt sind, dass sie etwas spüren von der Gerechtigkeit Gottes, von seiner Liebe und von seinem Frieden. Ach, wie haben die ersten Christen da schon einstudieren müssen, indem sie Gott ausgerechnet in die Spannungszustände dieser Welt hineingestellt hat, sie regelrecht drin verschlissen hat. Wahrscheinlich ist vom Apostelkreis überhaupt nur einer eines natürlichen Todes gestorben. Alle sind in die Spannungen dieser Welt erst recht hineingestellt worden. Und das ist des Christen Platz, dass er in einer schwierigen Stelle steht, wo die ganzen Spannungen sichtbar werden. Ich war so froh, dass wir heute einmal dieses Lied singen konnten von dem großen Seelenfrieden, den man haben kann auch in der Tiefe der Schwermut. Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele, im Frieden Gottes ruhen. Und Paulus redet wieder so viel von dem Frieden. Er hat ihn nie verwechselt mit der Pax Romana, die damals so eindrucksvoll geherrscht hat im Römerreich, wo ja über ganze Jahre hinweg kein einziger Soldat mehr in den Krieg ziehen musste. Wenn man mal von Hermann den Cherusker absieht, der wieder ein bisschen Wirbel machte, immer die Deutschen. Aber sonst war es ganz ruhig damals. Friede war bei ihm ganz anders verstanden. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen, dass ihr nicht die Ordnungen dieser Welt benutzen müsst, dass ihr nicht wieder schelten müsst, wenn euch gescholten wird, dass ihr nicht das böse Wort auf der Zunge tragt, damit ihr verbinden könnt, dort wo in der Welt die Wunden aufbrechen. Er bewahre eure, der Friede Gottes bewahre eure Herzen, damit ihr nicht bitter werdet. Und selbst so reagiert. Ein wunderbares Bild, und Bibelkenner werden erinnert bei dem Strom an das, was in Hesekiel 47 steht, wo vom Heiligtum, vom neuen, wieder aufgerichteten Heiligtum, ein neuer Strom hinunterfließt zum Toten Meer. Und dieser Strom hat eine solche Kraft, dass er sogar die Todeswasser des Toten Meeres, in dem kein Leben gedeihen kann, fruchtbar macht. Das ist beim Friedensstrom auch so. Und wenn Sie mittendrin stehen und sagen, bei mir ist die Hölle los, da wo ich in der nächsten Woche stehen muss, wenn der Friede Christi in Ihren Herzen regiert, kann Ihnen nichts geschehen. Noch das Letzte. Aber ich fühle nichts. Ich höre das immer wieder, dass Leute dann hinausgehen aus der Predigt, aus dem Gottesdienst sagen, aber ich fühle nichts. Das ist heute eine Mode, dass wir alles auf das Gefühl zurückführen. Wo steht eigentlich in der Bibel je ein Wort vom Fühlen? Manche meinen, wenn wir so etwas in der Predigt hören, dann sei das wie der Regen, der sich jetzt draußen ergießt. Der kommt einfach runter und fällt über uns. Und dann warten die Leute drauf und denken, aber komisch, jetzt ist schon Mittwoch und ich spüre gar nichts von dem Frieden. Hat's also doch nicht richtig gestimmt mit dem, was er gepredigt hat. Ich habe gar keinen Frieden. Ich hätte auch gern so einen Seelenfrieden. Das steht nie da, dass das über sie kommt wie ein Zufall. Es steht da, ach, dass du auf meine Gebote merkest. Sie können den Frieden Gottes nur haben, wenn sie im Gehorsam Schritte des Glaubens gehen. Und sie können es wieder durch die Bibel hindurch verfolgen. All die großen Heilszusagen Gottes sind gebunden an den Gehorsam. Es passiert nie automatisch oder dass man es irgendwie mitbekommt, weil man in der Kirchenbank drin sitzt, dass das eben über einen kommt oder einen überfällt. Das ist nicht da. Sondern jetzt bitte brich mit dem Gottlosen in deinem Leben. Sag nein. Geh den Weg Gottes, den er dich führt. Übergib ihm das Kommando in deinem Leben. Das sind die Gebote Gottes. Und das weiß Paul Gerhard. Aus seiner bitteren Erfahrung auch noch redet. Jetzt schwing dich doch auf zu Gott. Und lass nicht die Finsternis siegen. Schwing dich noch mal auf. Auch wenn die Kraft nicht mehr dafür reicht. Der Herr gibt mehr, als man erwarten kann. Und seine Befehle setzen uns gleichzeitig in Stand und ermöglichen es. Geh! Sag ja! Seine Einladung, dass er seinen Frieden gibt denen, die jetzt ja sagen, die zugreifen, die es im Glauben bejahen, die das andere weglegen, sagen, danke Herr, ich will deine Versöhnung haben und will gerechtfertigt sein mit dir, ich will deinen Frieden haben und dass er dann so ein Strom wird in meinem Leben, dass meine Familie, meine Ehe erneuert wird, dass meine Umwelt verändert werden kann, dass Ströme lebendigen Wassers von meinem Leib fließen, das will ich erleben. Es sind so große Heilszusagen der Bibel da und ich muss an mich halten, dass ich sie Ihnen alle nicht sage. Man müsste Sonntag für Sonntag jetzt über den Frieden erst predigen, damit uns die Augen übergehen. Wenn es gerade im Jesaja-Buch Kapitel 26, Vers 3 heißt, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden. Herr, mach mich fest im Glauben, lass mich nicht wanken wie ein Rohr im Wind. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Ach Herr, dein, du bist der Gott des Friedens. Heilige mich durch und durch. Reinige meinen unreinen Kopf und mein eigensüchtiges Herz. Heilige mich durch und durch. Du bist der Gott des Friedens, dass dein Geist ganz. Heilige, du Gott des Friedens, heilige uns durch und durch, dass unser Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben was zum Friedensthema beizusteuern. Mehr als die Welt weiß. Und das schließt viel ein von dem, was die Welt sich ersehnt. Und gibt noch viel mehr, als Menschen ahnen können. Aber jetzt müssen sie zugreifen. Ach, dass du doch auf meine Gebote gemerkt hättest. Amen. Nun singen wir vom Lied 511, die Verse 2, 3 und 5. Wir haben ja heute wieder eine Missionsmatinee und Familie Bieske aus Costa Rica ist da und ich übergebe nun das Wort.
Dankeschön. Das ist köstlich, hier im Gottesdienst dabei zu sein. Man hört schon an meiner Stimme, ich habe so einen ganz tiefen Husten, aber dennoch im Grunde unwahrscheinlich viel. Das Herz ist voll, was wir mitteilen möchten. So lese ich nur ein Wort aus Kolosser 1, Vers 13. welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Jetzt hören wir ein Lied von meiner Familie in Spanisch. Meine Frau Zeule, sie ist von Costa Rica, und die beiden Jungs, Markus und Stefan. Und das Lied heißt Tomado de la Mano. Ich nehme seine Hand und folge ihm nach. Wenn er sagt, Amigo, Freund, lass alles stehen und folge mir nach, dann lasse ich alles stehen und folge ihm. Immer wieder hört man heutzutage das Argument, ja, Mission, das braucht man noch gar nicht mehr. Soziale Hilfe, das ist, was die Welt, wonach die Welt schreit. Und da habe ich ein Beispiel. Ich habe auch das letzte Dreivierteljahr neben anderem in der Deutschen Lutherischen Gemeinde in Costa Rica gedient. Und wir sammelten für einen jungen, 12-jährigen Eddie von Nicaragua.
Ich will ein bisschen näher ins Mikrofon, da brauchst du nicht so anstrengen.
Danke. Und dieser Eddie hatte seine Beine amputiert bekommen, weil er wahrscheinlich nicht die rechte Medizin dort drüben bekam. Wurde dann nach Costa Rica geschickt mit seiner Mutter, aber es war kein Geld. Er hätte wieder mit seinen Stümpfen zurückgeschickt werden müssen an Nicaragua. Davon hörten wir. Und Gottlob, sofort war auch das Opfer in der Weise zusammen, dass er die Prothesen bekommen konnte. Das war ein ziemlich hoher Betrag für dortige Verhältnisse. Aber jetzt dachte ich, würde er sich sehr freuen, als ich mit dieser Mitteilung ihn im Krankenhaus besuchte. Aber seine Depression war so geblieben, wovon wir heute auch teilweise im Thema hörten. Keine Freude, nichts hatte sich verändert. Ja, da war ich froh, dass das nicht alles ist, was wir anzubieten haben, sondern das Herrlichste folgte noch. Ich konnte ihm die Bibel dalassen und konnte ihm von diesem herrlichen Reich berichten, wie es hier heißt im Kolosser 1, Vers 13, in das Jesus uns versetzt hat, das herrliche Ziel, das vor uns liegt. Und auf einer anderen Reise, das war ganz in einer abgelegenen Zone, in der Nicoya-Halbinsel, da war ich mit dem Film, sehr viel bin ich auf Evangelisationen draußen vor Ort und musste mich ein wenig beeilen, denn die nächste Versammlung, 2 Stunden später, war schon wieder angesetzt in der Bezirksstadt dort in Nicoya. Und das geht dann alles etwas holter die Polter. Mir wurden die Kisten und Kästen und alles reingeschoben und auch ein menschliches Bündel. Mir schien, das war ein alter Greis und er röchelte ziemlich. Einige sagten, nimm ihn nicht mit, der wird dir hier direkt auf dem Weg sterben und dann hast du den Salat. Aber was wäre das für ein Christentum, wenn wir nicht gerade solche Hilfe leisten würden? Natürlich beteten wir und ich fuhr wie noch nie wahnsinnig über diese Holperstraße, um ihn rechtzeitig noch ins Hospital zu bringen. Zu meiner großen Überraschung, als ich nächsten Abend wieder in Buena Vista mit dem Film operierte, war jener Mann schon in seinem Bett, in seinem Haus. Irgendwie hat er die entsprechende Spritze wohl bekommen und verkraftet. Und dann wurden die Ältesten gerufen und ich wurde auch mit einbezogen, um über ihn zu beten. So heißt es im Jakobus, ist jemand krank unter euch? Rufe er die Ältesten, bete und öle ihn und es wird besser mit ihm. Und dort erklärten wir ihm dann das Evangelium, die Notwendigkeit der Umkehr und des neuen Lebens in Christus. Er betete und dann vergingen 2 Jahre, etwas einige Monate bevor wir wieder herkamen. Da war ich wieder dort mit einer anderen Evangelisation und jemand, weil ich immer sehr viel dort beschäftigt bin, wenn der Film läuft, also ein Generator, man hat viel um die Ohren, steckte mir so ein kleines Tütchen Zitronen zu. Ich nahm gar keine Notiz entsprechend und derjenige sagte noch, ja, kennst du mich denn gar nicht mehr? Da wurde ich erst langsam stutzig und konnte es kaum glauben, dass das jener war, wo ich dachte, er wäre ein Greis. Mir sagten damals die Leute, dass er schon seit einigen Jahren arbeitsunfähig ist. Der hat sozusagen eine 20-jährige Verjüngungskur gemacht, konnte wieder flott arbeiten, war mittlerweile einer der Säulen in der Gemeinde gewesen. Ja, das sind diese herrlichen Segnungen, die wir haben, wenn wir rausgehen können, hier bei uns in der Heimat, aber möglichst junge Leute in die fernen Winkel der Welt, wo es noch viele, viele Heiden gibt, die diese wunderbare Hoffnung nicht haben wie wir. Tausende von Missionare werden auf der Stelle gesucht. Hinterher haben wir dann noch etwas mehr Möglichkeiten, auch mit Film, dass man nicht meine so angeschlagene Stimme immer zu hören braucht und kann sich dann mehr darüber informieren. Dankeschön.
Wir danken, freuen uns, dass wir nachher noch zusammen sein können. Ich darf Sie einladen, im großen Saal nachher noch drüben zu sein. Wir haben ein Mikrofon für die angeschlagene Stimme von Bruder Bieske und die Frau Bieske wird auch einiges erzählen, dass wir noch drüben sind und wir essen auch miteinander zu Mittag. Aber jetzt wollen wir beten. Lieber Herr, du deckst auf, wie heillos unser Leben ist und rührst an all die wunden Stellen, wie die Friedelosigkeit uns ganz überzogen hat und wie wir in den Spannungen oft kaum mehr durchhalten. Da gib uns aus deiner Ewigkeit dein Heilsgut, deinen Frieden. Ja, zieh du selbst als der Friedenskönig in unsere Herzen ein. Und dann lass du diesen Strom fließen, der sich in eine wüste und zerstrittene Welt ergießt. Lieber Herr, wir sind bedrückt, dass wir oft auch so viel Anstöße geben, Hindernisse sind für dein Evangelium, so wenig sichtbar machen von deiner Erneuerung. Werde du doch stärker in unserem Leben und unterweise uns, wo wir deine Gebote konkret praktizieren müssen, wo wir nur aus dem Gehorsam den Frieden bekommen, den du verheißen hast, denen, die dich lieben. Wir wollen dich jetzt auch bitten für alle, die so schwer hindurch müssen, besonders für unsere Kranken, die an ihr Bett gebunden sind, für die Schwermütigen, für all die jungen Menschen, die gescheitert sind, die gebunden sind an dunkle Mächte, für die Alten, die keinen Mut mehr haben, wenn sie das Ende ihres Lebens vor sich sehen. Gib doch dann deinen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und schenke es, dass deine Christenheit es auch in diesen Tagen der großen Sehnsucht nach Frieden es wieder buchstabieren und übersetzen kann, was du der Welt anbietest, dass die vielen Menschen, die verlangen und suchen, doch dein Evangelium finden, fröhlich und gerettet werden, auch in den kommenden Unruhen dieser Welt fest und geborgen und sicher sein können, weil dein Frieden sie birgt. Wir bitten dich auch besonders für die Länder, für die Christen, die in den Ländern mit den Spannungen leben müssen, für Menschen, die Unrecht leiden. Da setze du deine Christen zum Segen, zum Zeichen deines Friedens. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Es ist so nett, dass unsere Gäste auch so auf die Zeit Rücksicht nehmen. Vielen Dank. Wir werden also nachher noch viel mehr hören. Es ist mir immer leid, wenn in der kurzen Zeit des Gottesdienstes dann nur ein kleiner, ich nenne es immer Appetizer, geboten werden kann, so ein Appetitanreger, für nachher mehr zu hören. Mittelamerika ist ja ein Gebiet dieser Welt, das täglich in den Schlagzeilen der Nachrichten ist.
Und das ist ganz groß, dass Gott in diesen Jahren eine ganz große Ernte einbringt. Auch in Costa Rica. Das Wachsen der biblischen Gemeinden ist enorm. Ich habe es Ihnen erzählt, aus Guatemala, El Salvador, aus Honduras ist es bekannt, auch aus Nicaragua. Und jetzt wollen wir es heute hören, noch aus Costa Rica, was Gott dort tut. Also bitte bleiben Sie auch zum Essen da. Wir haben Sie schon einkalkuliert. Dürfen Sie mitessen, wenn es oben im Saal nicht reicht, decken wir auch noch unten. Es ist also dann für alle Platz da. Wir haben die Gemeindebriefe heute da, die neuen, und haben Sie die bekommen, aber erst die erste Hälfte. Da hätte noch was Zweites dazu gehört. Jetzt gibt es vielleicht ein kleines Durcheinander. Da ist noch ein gelber Zettel, auch, der hätte auch ausgeteilt werden sollen. Da sind unsere ganzen Kreise drauf. Es wurde immer wieder gesagt, auf dem Notizenzettel ist ja nur ein Teil. Auf dem gelben, vierseitigen Blatt sind alle unsere Kreise drauf und unsere Hauskreise. Es ist ein kleines Missgeschick passiert, dass Seite 2 und 4 vertauscht ist. Man findet die Hauskreise ein bisschen schlecht. Ich sage Ihnen das, weil ich auf Ihre große Intelligenz baue. Aber mir ist auch wichtig bei der Gelegenheit, all die vielen, die von auswärts kommen und die sagen, ja, ich bin ja nur Gast hier. Sie sind nicht Gast. Bei uns gibt es keine Gäste und Fremdlinge. Bei uns gibt es nur Schwestern und Brüder. Wir freuen uns, wenn Sie dann ganz mitmachen, in einem Hauskreis sich anschließen, die Bibelstunde kommen und wenn Sie erfahren, was für nette Leute hier sind, die etwas vom Friedensstrom Gottes schon in ihrem Leben erfahren haben. Ich will Sie einladen, darum dieser gelbe Zettel, der jetzt hinten aufliegt, wenn man da rausgeht auf den Gesangbuchschränkchen, bitte legen Sie da nie ein Gesangbuch hin, sonst können die Leute das nicht mehr mitnehmen. Das können Sie sich hier reinstellen und das andere dann mitnehmen. Die Bücher, Gott, das ist nicht fair, von Dick Dowsett, habe ich wieder in großer Zahl da. Das ist mir wichtig, weil die Frage heute ja Christen bewegt. Gibt's das wirklich, Verdammnis und Hölle? Dieses Buch von Dick Dowsett hat mich unmittelbar angesprochen. Ich habe es, wie es in Englisch erschienen war, in einem Zug durchgelesen. Und ich freue mich, dass jetzt endlich die deutsche Übersetzung vorliegt. Ein Briefwechsel mit einem jungen Menschen, der in der Art, wie heute alle sagen, ja, kann das denn sein? Ist das wirklich so? Ist Gott so streng? Lesen Sie das, weil es wichtig ist für unsere Verantwortung, die wir auch unseren Mitmenschen gegenüber haben. Alles andere steht im Notizenzettel drin, was in dieser Woche abläuft. Unser Opfer heute ist für die Missionsarbeit von Bruder Bieske bestimmt, beziehungsweise für die Deutsche Missionsgemeinschaft, wo wir es ganz mitgeben wollen, ohne Abzüge, auch das, was Sie droben einlegen. Vielen Dank für alle Gaben. Und wir wollen mit dabei sein, wenn Gott in diesen Jahren noch eine große Ernte einbringt und wenn Menschen sein Evangelium hören. Und nun wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht über uns und gib uns deinen Frieden.